Ja, hallo liebe Zuschauer, hallo lieber Michael, liebes JetzTV-Team, herzlich willkommen zum Interview. Michael, du hast begonnen, Videos zu spirituellen Themen zu veröffentlichen. Kannst du uns erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Ja, das frage ich mich auch manchmal. Also ich war mir eigentlich sicher, ich würde nie sowas tun. Ich bin ja vor 23 Jahren zu Soham gekommen, der damals Samarpan hieß. Und ich weiß noch ganz am Anfang, es geht vielleicht vielen so, wenn man bei so einem Meister ist, begreift man ganz viele Sachen und man weiß plötzlich ganz viel. Und ich habe ihm ganz tolle Briefe geschrieben und die hat er dann auch immer vorgelesen. Aber dann wurde ich sehr schnell sehr ruhig und habe eigentlich nie wieder irgendwas gesagt, weil ich einfach sehr schnell gemerkt habe, dass ich eigentlich von nichts irgendeine Ahnung habe. Weißt du, wie ich meine? Also, ja, wenn ein Anfänger irgendwo reinschnuppert, dann hat er ganz schnell das Gefühl, er weiß alles. Und dann, wenn es dann ein bisschen weitergeht, wenn man dann dranbleibt, dann merkt man, ich habe ja überhaupt keine Ahnung. Und so blieb es eigentlich die ganze Zeit, in der ich bei Soham war. Ich war ja eigentlich in jedem Satsang. Und ich habe immer wieder gemerkt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Und ich war mir sicher, ich würde nie sowas machen. Ja, und dann kam ja Corona. Und wir alle dachten eigentlich, wir würden bis an unser Lebensende mit Soham durch die Gegend reisen. Soham dachte das auch. Aber Corona hat dem ein Ende bereitet und Soham entschloss sich, zu Hause zu bleiben und nicht mehr herumzureisen. Und da wurde für mich ganz schnell klar, dass ich dort nicht bleiben werde. Ich kann dir auch gar nicht genau erklären, warum. Wenn ich so ein Gefühl habe, frage ich mich auch gar nicht, warum. Das kann man ja eh nie wirklich herausfinden, sondern ich habe mich einfach gewundert und habe dann angefangen, hier, wo ich lebe, wo ich jetzt lebe, mein eigenes neues privates Leben aufzubauen. Das war jetzt vor 2,5 Jahren und es stand fest, dass ich weiterhin für Soham da sein werde und ihn auch seine Technik betreuen werde. Ich bin ja auch immer noch gelegentlich bei ihm. Aber ich war dann zu Hause und wusste eigentlich überhaupt nicht, was ich tun soll. Ich bin ja mein Leben lang Computerexperte gewesen und ich dachte, ich werde das in dem Bereich wieder irgendwas auch privat machen. Also nicht privat, aber selbst geschäftlich sozusagen, nachdem ich 20 Jahre lang einfach nur für Soham da war. Das habe ich auch angefangen, aber 4 Wochen, nachdem ich nicht mehr bei Soham in Madhuban war, hatte ich plötzlich die Idee, ach, ich mache Videos. Und ich war total überrascht. Also ich weiß überhaupt nicht, wo das herkam. Das war nichts, was sich bei mir langsam entwickelt hat und wo ich drüber nachgedacht habe. Das kam von einem Moment auf den anderen. Ich mache Videos über die Zeit mit Soham, mit Swamiji, über das, was ich unmerklich mit den Jahren so gelernt habe. Das kam ganz plötzlich. Einfach so. Und das hatte so eine Energie. Also ich war völlig überrascht. Ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich habe mir das auch nie vorstellen können, sowas zu machen. Und wenn ich jetzt diese Videos mache, finde ich es immer noch irgendwie seltsam, dass ich sowas mache. Ja. Aber es hatte von Anfang an Energie. Und ich habe dann sofort angefangen, das vorzubereiten, auch das, was du hier da hinten siehst. So. Ich habe versucht, mein kleines Büro videobereit zu machen. Es hat dann immer noch eine ganze Weile gedauert, bis ich jetzt wirklich angefangen habe, aber so kam das eigentlich spontan aus dem Nichts. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Aber es hat Energie und jetzt will ich eigentlich nichts anderes mehr machen.
Okay, und was du in den Videos sagst, lebst du das auch?
Also es heißt ja, also Soham hat es jedenfalls immer gesagt, das, was man da erzählt, das, worüber man spricht, das sagt man eigentlich in erster Linie, damit man es selber hört. Und ich berichte von dem, wie es für mich ist. Und ich versuche natürlich so ehrlich und authentisch wie möglich zu sein. Ja, ich sage nichts, was nicht mein eigenes Erleben ist. Und gleichzeitig, wenn ich mich reden höre und wenn ich später das Video nochmal anschaue, ich mache dann immer diese Stichwortsammlung, die dann unter dem Video steht, dann höre ich mich selber nochmal. Und dann ist es für mich so, dass ich dann jedes Mal über das staune, was ich da von mir gebe und das selber auch nochmal höre. Also ich berichte von dem, wie es wirklich für mich ist, und gleichzeitig ist es gut für mich, das weiter zu vertiefen. Das ist beides gleichzeitig. Ja. Und im Übrigen, wie authentisch ich wirklich bin, kann ich gar nicht beurteilen. Ja. Das müssen andere beurteilen. Ja. Kann ich nicht wirklich.
Ja, aber für dich selber musst du doch eigentlich wissen, ist da ein Ich-Gedanke, ist da Identifikation mit den Wahrnehmungen, oder mal da und mal nicht, oder ja.
Ich weiß nicht, ob man das so angehen kann, ehrlich gesagt. Also weißt du, ich empfinde es so, du kennst ja dieses Bild vom Frosch im Wasser, ja? Du setzt einen Frosch in kaltes Wasser und dann drehst du die Herdplatte auf und das Wasser wird immer heißer. Der Frosch wird nicht rausspringen, weil er nicht merkt, dass das Wasser immer heißer wird. Aber wenn du den Frosch nimmst und in warmes Wasser wirfst oder in heißes, dann springt er sofort raus. Und das, worüber wir hier sprechen, das ist ja eine Entwicklung, die ganz allmählich ist. Ganz langsam, ja. Ich müsste eigentlich sagen, ich bin genauso unwissend und dumm wie vor 23 Jahren, als ich zu Soham kam. Und gewissermaßen stimmt es auch, denn so fühle ich mich. Und gleichzeitig merke ich aber auch ganz klar, dass sich was verändert hat. Aber meine eigene Selbstwahrnehmung, also was ich sagen will, ist, diese Selbstwahrnehmung, die ist relativ. Ja, ich sehe, dass ich überhaupt nicht mehr so identifiziert bin mit Äußerlichkeiten wie vor 2 oder 3 Jahrzehnten. Das merke ich schon. Aber in dem Maße, wie sich das verändert hat, also ich will es mal so sagen, in dem Maße, wie sich meine Identifikation abbaut und weniger wird, desto feinfühliger werde ich und desto mehr und desto intensiver nehme ich das wahr, was an Identifikation noch da ist. Und auch an Gedanken. Ja. Ich nehme mal an, dass ich weniger denke als früher. Aber die Gedanken, die noch da sind, die nehme ich noch viel mehr wahr als früher, weil ich viel sensibler und offener dafür geworden bin. Ich glaube, das kann man als Mensch nicht wirklich beurteilen. Ja, also ich muss es ganz ehrlich so sagen. Ich kann wahrnehmen, wie sich mein Leben verändert und wie ich mich verändere, aber eher so indirekt, ja, dass ich gelassener werde, dass ich mir nicht wirklich mehr Sorgen über irgendwas mache oder groß Gedanken, wie irgendwas weitergeht zum Beispiel, ja. Da merke ich, dass ich wirklich anders geworden bin als früher. Aber Gedanken sind da immer noch. Aber wenn ich mich zum Meditieren hinsetze, dann rattern die Gedanken und dann erst gestern habe ich ein Video über die Samapan-Meditation gemacht und wie es für mich ist, ja, und das, aber ich nehme sie nicht mehr ernst, ja. Es wird immer mehr zum Spiel und dieses, ja, aber Gedanken sind immer noch da. Natürlich.
Du sagst, du hast keine Sorgen mehr, aber Sorgen können ja auch was Positives sein. Also die können einen Anstoß geben, zum Beispiel Vorsorge zu treffen oder sich auf bestimmte Sachen, die eintreten könnten, vorzubereiten, was vielleicht sogar lebensentscheidend sein kann. Oder siehst du Sorgen, was meinst du mit Sorgen?
Mit Sorgen meine ich Gedanken, die immer wieder kommen und die einen beunruhigen. Ja. Und ich weiß, das, was du gerade ausgedrückt hast, diese Frage, die spiegelt das wieder, was wir alle glauben. Ja, das ist das, warum unsere Gedanken so wichtig sind. Deswegen nehmen wir die so ernst, weil wir glauben, die sind ein wichtiger Indikator für uns, was zu geschehen hat, was wir tun sollten. Die zeigen uns, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten müssten, eigentlich. Ja. Und wenn wir das nicht tun, fühlen wir uns sehr beunruhigt. Ja. Aber meine ganz praktische Erfahrung ist, dass das nicht stimmt. Ja, dass wenn ich, also je gelassener ich bin, desto je mehr ich wirklich hier im den Moment erlebe, wie er wirklich ist und nicht über irgendwas nachdenke, desto feinfühliger wird meine Wahrnehmung für das, was von ganz allein geschehen möchte, ja, aber ohne Gedanken, also ohne Sorgen, ja. Ich weiß nicht genau, wo es herkommt. Also meine praktische Erfahrung ist, je weniger Sorge ich mir mache und je weniger ernst ich solche Gedanken nehme, desto klarer weiß irgendwas in mir, was wirklich notwendig ist. Denn die Sorgen haben ja kein Ende. Ne? Du hast irgendwelche sorgenvollen Gedanken und dann kümmerst du dich drum und dann sind die nächsten sorgenvollen Gedanken da. Du kommst ja nie an den Punkt, wo das aufhört. Ja, und dann machst du alles möglich und du machst dich völlig verrückt, aber dein Leben wird dadurch nicht besser. Ja. Und ich habe aufgehört damit. Ja, irgendwie mit den Jahren, ich weiß gar nicht, wie das geschehen ist. Und es ist interessant, das Leben wird dann einfach gut. Und man weiß, man kann sich gar nicht erklären, wieso. Man macht dann die Dinge, man macht einfach die Dinge, für die man ganz natürlich Energie hat und Lust. Und es ist meine Erfahrung, dass das die wahre Sprache des Lebens ist, oder die Sprache Gottes, wenn du so willst, je nachdem, wie man das jetzt eben persönlich nennen mag. Diese Energie, die man für was hat, diese Lust auf etwas, ja. Und das kommt ja oft aus heiterem Himmel. Und dann macht man das eben. Aber da sich das so natürlich anfühlt, so normal, bemerkt man das eigentlich gar nicht. Man hat gar nicht das Gefühl, dass man was tut. Das ist sozusagen die wahre Auflösung der Ich-Identifikation. Ja, man macht einfach das, wonach einem gerade ist. Da ist kein Nachdenken und keine Pläne. Und deswegen bemerkt man auch gar nicht, wie auf Grundlage dieser Art zu leben, das Leben immer einfacher und flüssiger wird, weil das so normal ist, weißt du, wie ich meine? Ja? Und da werden Sachen möglich, die man sich sonst gar nicht, die man sonst gar nicht für möglich hält. Ja? Ich war noch nie jemand, der sich wirklich viele Sorgen gemacht hat, aber so Existenzsorgen oder, weißt du, wenn du überlegst, ja, wie soll das mit dem Geld gehen oder wie geht es nur weiter, wenn ich mal nicht mehr bei Soham bin oder weißt du, solche Geschichten, ja. Oder Sorgen, dass, ja, wenn man dauernd unterwegs ist, Sorgen, ob man einen Unfall hat oder ob einem was geschieht. Ja. Ich habe solche Gedanken kamen früher ab und zu mal. Und je weniger ich das gemacht habe, desto mehr habe ich einfach festgestellt, wie ganz wundersamerweise nichts von all dem passiert. Aber nicht, indem ich mir darüber Sorgen mache, sondern im Gegenteil, indem ich loslasse, ja.
Wie ist es mit Impulsen? Also man hat zum Beispiel einen Impuls und macht den vielleicht nicht direkt, aber dann kommt es wieder als Gedanke und dann kommt vielleicht, ja, wo ist der Unterschied zwischen Gedanke und Impuls?
Ja, das kann man am Anfang nicht wirklich unterscheiden, ja. Also mir kommen ja oft irgendwelche Ideen, ja, oder irgendein Impuls, irgendwie Lust auf irgendwas. Und das ist ja so eine Mischung aus Gedanke und Gefühl und Intuition. Das kann man ja nicht alles, nicht wirklich unterscheiden. Ich achte darauf, ob ich ein gewisses Gefühl von Klarheit über was habe. Ja, ich habe zum Beispiel die Idee oder den Gedanken, den Impuls, nenn's wie du willst, etwas Bestimmtes zu tun. Und manchmal ist das überhaupt gar keine Frage. Ja, das mache ich. Ganz klar. Und dann geht man hin und macht das. Ja. Aber oft hat man eine Idee, aber irgendwie ist man noch nicht ganz so weit und man denkt drüber nach und soll ich das jetzt machen oder soll ich das nicht machen? Ja. Erst gestern hat mich eine Frau angeschrieben, die genau in so einer Situation ist. Ja, die hat einen Impuls. Ja, die fragte mich, soll ich zurück in diese Stadt ziehen, wo ich herkomme? Ich habe da Lust drauf. Dann hat sie mich gefragt. Und dann denke ich, allein die Tatsache, dass man sich sowas fragt, zeigt, da ist keine Klarheit. Ja? Und was ich in so einem Fall mache, ist, ich warte ab. Ja? Ich versuche nicht, das Nachdenken zu eruieren. Ich versuche nicht, Pro und Contra rauszukriegen. Ja? Wenn ich Lust habe, mich zu informieren, dann mache ich das. Wenn ich Lust habe, das zu analysieren, dann tue ich das. Aber ich warte ab so lange, bis die Frage sozusagen verschwindet, ja, bis Klarheit herrscht, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Manchmal, irgendwann ist es klar, ja, das mache ich. Oder irgendwann wird es klar, nee, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Das kommt so mit der Zeit. Und das ist die Art und Weise, wie ich die Frage, die du gestellt hast, für mich beantworte.
Okay, danke erstmal.
Ja, dann hätte ich eine Frage. Wie ist das denn mit der Erleuchtung?
Da fragst du mich. Also mit der Erleuchtung ist es so. Ich sag dir mal, was ich davon halte. Ja. Worüber wir hier sprechen, der spirituelle Weg des Menschen, ist ein ganz natürlicher Weg. So wie du von Kind zum Jugendlichen wirst und von Jugendlicher zum Erwachsenen. Das ist eine Entwicklung, von der du selber wenig wahrnimmst von Tag zu Tag. Ja? Irgendwann merkst du, ja, ich bin kein Kind mehr, aber wie das geschehen konnte und wann das geschehen ist, das weißt du nicht. Ja? Und auch im spirituellen Bereich geht es so weiter. Ja? Es gibt aber Menschen, die haben einen gewissen Moment im Leben, wo sie irgendwas wahrnehmen oder ihnen was klar wird. Und das ist für diese Menschen was sehr Dramatisches, was sehr Eindrückliches, weil sie plötzlich was wahrnehmen, was sie noch nie zuvor wahrnehmen konnten. Und das ist eine ganz große Sache. Und wenn man über sowas Bücher liest oder einen Film sieht, dann ist das wirklich sehr eindrucksvoll. Und dann denkt man, man bräuchte sowas auch. Ja. Ich glaube aber, dass es eigentlich nur für relativ wenig Menschen so ist. Ich glaube, es ist eine allmähliche Entwicklung. Und der normale, natürliche Weg für die meisten Menschen ist dieses Allmähliche. Und da kann man nicht groß was drüber sagen. Der Swamiji sagt zum Beispiel, dass du, wenn du mit ihm zu tun hast, Erleuchtung, Selbsterkenntnis bekommen hast. Du weißt es nur noch nicht. Und du wirst eine ganze Weile brauchen, bis du begreifst, was du da überhaupt erlebt hast. Ja, weil das einfach jenseits deiner Wahrnehmungsfähigkeit ist. Und du weißt nichts darüber und deswegen nimmst du es auch nicht wahr. Ja. Ich habe zum Beispiel, das war glaube ich 2 Jahre, bevor ich zu Soham kam, da hatte ich mal ein Erlebnis. Ich habe mir nicht viel bei gedacht und Jahre später, als ich längst bei Soham war, 10 Jahre später so, da habe ich dann langsam ein Gefühl dafür bekommen, was ich damals eigentlich wahrgenommen habe. Ja, ich könnte es jetzt Erleuchtung nennen. Ja, aber ich weigere mich eigentlich, das Erleuchtung zu nennen, weil man dann so tut, als gäbe es so einen Schritt im Leben und dann hast du die Erleuchtung und dann bist du plötzlich anders. Ja. Ich glaube das nicht. Ja, das ist so, fühlt sich's vielleicht in dem Moment an, aber das ist nicht die Realität. Das ist wie wenn man, glaube, ich habe da in einem meiner Videos neulich drüber gesprochen. Das ist wie wenn du auf so einer Bergwanderung bist, ja? Und du kennst den Weg und der geht da den Berg ganz allmählich hoch. Und an einer bestimmten Stelle des Weges, wie gesagt, der Weg geht stetig hoch, ja, Stunde für Stunde geht's immer höher. Aber an einer Stelle kommst du um so eine Biegung rum und plötzlich siehst du die Sonne, ja, und ein ganz tolles Tal. Und das ist ein total eindrucksvoller Moment, den du nie vergessen wirst. Und denkst, an dem Moment, da habe ich die Sonne gesehen. Ja, davon erzählst du deinen Enkeln und schreibst ein Buch drüber. Aber das, worum es eigentlich geht, dieses stetige Bergaufgehen, das hat mit der Sonne gar nichts zu tun. Und so sehe ich Erleuchtung.
Also da kommt irgendwann eine neue Perspektive dazu und die vertieft sich oder die ist dann immer da oder, also der Weg ist nie zu Ende, oder?
Alles, was du gerade gesagt hast, stimmt, ja. Also man bekommt eine neue Perspektive. Aber das Interessante ist, dass diese Perspektive normalerweise sich ganz langsam entwickelt. Ganz allmählich. Und deswegen muss man schon genau hingucken, um das überhaupt wahrzunehmen. Ja, ich kenne Leute, die, wo ich von außen sehen kann, dass die sich vollkommen verändert haben. Aber die schwören Stock und Stein, dass sie sich nicht verändern und dass bei ihnen das Ganze mit dem Meditieren und all dem überhaupt nicht funktioniert. Weil sie es selber eigentlich nicht wirklich wahrnehmen können. Ja. Also es vertieft sich immer weiter. Das ist ein Lebensprozess. Und was war das am Schluss? Das habe ich jetzt vergessen.
Ich auch.
Okay. Sorry.
Und welche Rolle spielt dann der Körper dabei, dass wir diesen Körper haben?
Der Körper ist, also was ich jetzt sage, habe ich von Swamiji gehört. Ja, ich selber könnte darüber sonst überhaupt nichts sagen. Und er sagt, der Körper ist für uns ganz wichtig, damit wir diesen Prozess des Erkennens durchleben können. Ja, es ist als, er sagt, wir sind nicht dieser Körper. Es ist nicht so, dass wir dieser Körper sind und der Körper hat eine Seele und einen Geist, sondern wir sind, wer wir sind. Ja, nenn's wie du willst, Seele. Und wir sind für eine gewisse Zeit in diesem Körper, um diese Entwicklung zu durchleben. Swamiji sagt, wir sind hier, um zu erkennen, wer wir wirklich sind. Dass wir in Wirklichkeit eine Seele sind oder wie Jesus sagen würde, der Heilige Geist. Ja. Aber wir brauchen diesen Körper, um das erleben zu können, um das durchleben zu können, dieses Erkennen. Und dafür ist er da und deswegen ist er nützlich und überhaupt kein Hindernis. Also der Körper ist nicht das Problem. Ja.
Okay, danke erstmal.
Gerne, gerne.
Michael, ich würde gerne eine Frage stellen zu deiner Zeit bei Soham. Du hast nur mal erzählt, dass du eben nie eine Frage gestellt hast und auch nie auf die Idee gekommen wärst, eben eine Frage zu stellen. Warum eigentlich nicht? Oder kam es dann doch irgendwann dazu?
Also ich habe ihm schon Fragen gestellt, aber wenn, dann so ganz praktische Dinge. Ja, wenn ich zum Beispiel Streit mit meiner damaligen Freundin hatte, dann bin ich zu ihm und habe gesagt, also was soll ich tun? Ja, sowas, so ganz praktische Sachen. Das kam schon gelegentlich mal vor. Aber ich habe ihm nie spirituelle Fragen gestellt. Das war wirklich so, als würde das überhaupt gar keine Rolle spielen in unserer Beziehung. Ich habe auch damals oft gesagt, und das sage ich eigentlich heute immer noch, dass ich eigentlich gar kein spiritueller Mensch bin. Ich weiß auch überhaupt nicht, wieso ich überhaupt zu Soham gekommen bin. Ich war in seinem ersten Satsang und ich wusste überhaupt nicht, wie ich da überhaupt hingeraten war. Und dann hatte ich gehört, dass er Hilfe braucht bei seinem ganzen technischen Kram. Und dann blieb ich einfach da. Und all die Jahre habe ich mich um seine Technik gekümmert und ich war da, weil mir das unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und ich bin nicht zu ihm gegangen, weil ich was Spirituelles gesucht habe. Das war mir, ich meine, natürlich besteht mein ganzes Leben nur darin, das zu suchen, aber das war mir nicht klar, davon wusste ich nichts. Ich habe einfach Spaß gehabt da, ja. Und dieses ganze Spirituelle ist so nebenbei passiert, also völlig unmerklich. Davon habe ich eigentlich gar nicht so viel mitbekommen. Und ich glaube, das war gut. Wenn ich am Anfang das Gefühl gehabt hätte, das ist jetzt was sehr Spirituelles für mich, wäre ich womöglich davon gelaufen. Ja.
Und wie war das für dich mit dem Team? Also du gehörst oder gehörtest ja zweifellos zum Kernteam.
Ja.
Jahrelang in Frankfurt erlebt und ich habe viele Leute kommen und gehen sehen. War das für dich auch manchmal schwierig, damit umzugehen oder hast du auch mal jemandem hinterher getrauert oder war das für dich einfach so, wie es halt kommt, auch so als, ich weiß nicht, spirituelle Arbeit, die man für sich selber macht, damit irgendwie umzugehen?
Du meinst mit den menschlichen Wechseln und so? Also, das Team war eine gute Schule für mich. Ich habe da unglaublich viel gelernt, weil jeder von uns war und ist ja völlig anders. Und man hat ja so diese Vorstellung, dass es ein spiritueller Mensch anders ist als ein normaler Mensch. Ja, ein spiritueller Mensch hat alles auf der Reihe, streitet nie, ist umgänglich, einfach, leicht zu handhaben, macht immer alles richtig. Ja, und obendrauf denkt man dann noch, dass Menschen, die in so einem Team sind, von so einem spirituellen Meister, dass die alle spirituell sind, alle so. Und das stimmt alles nicht. Ja. Es gab auch Leute, die mich bewundert haben dafür, dass ich bei Soham im Team bin. Und ich habe denen immer gesagt, aber sie haben es mir nicht geglaubt, ich habe denen gesagt, ich bin da, weil ich es besonders nötig habe. Nicht, weil ich es besonders gut bin. Ja. Meine einzige Erklärung, warum Gott mich da an die Stelle gesetzt hat, ist, weil ich es besonders nötig habe. Und so, das galt für uns alle. Ja? Jeder Einzelne in diesem Team war und ist immer komplett unmöglich und verrückt. Und man lernt sich halt selber kennen. Immer mehr. Und man lernt seine eigene Verrücktheit und seine eigene Schrägheit immer mehr kennen. Man lernt deswegen auch die Verrücktheit und die Schrägheit der anderen zu akzeptieren. Und irgendwann merkt man natürlich, dass alle Menschen so sind, ist ja klar. Ja. Aber ja, und was den ständigen Wechsel anbelangt, es war nie schwer für mich, weil ich konnte einfach immer fühlen, dass es richtig ist. Ja, der Moment, wenn jemand kam und auch der Moment, wenn jemand ging, ich konnte irgendwie wahrnehmen, ich konnte es vielleicht nicht verstehen, ja, weil für mich das einfach der Platz war, wo ich sein wollte. Und ich konnte nicht verstehen, wenn jemand weg wollte. Aber ich konnte schon spüren, ja, für den ist das das Richtige. Ja. Und es gab Menschen, die... Naja, weißt du, es ist so, ich habe viele Leute gehört, die davon geträumt haben, mal in so nah bei einem Meister zu sein. Aber die meisten Menschen haben es nicht ausgehalten. Das sind alles so Wunschvorstellungen, so romantische Träume. Aber wenn man einem Meister sehr nahe ist, dann kommt man sich selbst damit nahe. Und das ist, naja, in erster Linie erstmal sehr unangenehm. Man lernt sich so kennen, wie man wirklich ist. Und man ist nicht cool, sondern man ist Mensch mit allem drum und dran. Ja? Und das ist für viele sehr schwierig. Und es gab einige, die das nicht wollten. Und dann sind sie halt wieder weggegangen. Aber ich habe sie eigentlich alle total geschätzt. Ja, ich kann mich auch noch an alle erinnern. Wirklich schön.
Ja, danke erstmal.
Ja, gerne.
Ja, ich habe mich das auch schon öfters gefragt, ob das so ist, dass Menschen, die nahe beim Meister sind, leben dürfen, ob die besonders viele Themen im Leben haben. Und würdest du dich auch dazu zählen und würdest du sagen, dass das weniger geworden ist, also oder dass es überhaupt noch Themen gibt bei dir?
Also über sich selbst kann man ja immer am wenigsten sagen. Das ist das, was man da lernt. Ja, dass man eigentlich keine Ahnung hat über sich selbst. Ja. Aber ich versuche mal zu antworten. Also warum jemand wirklich zu einem Meister kommt, ist echt ein Mysterium. Ich kann wirklich nur sagen, das, was ich eben schon gesagt habe, ich glaube, dass die, die einem Meister so nahe kommen, zwar einerseits irgendwas an sich haben, was es ihnen ermöglicht, das überhaupt zu tun, aber andererseits auch davon besonders profitieren, weil sie wirklich vielleicht besonders schräg sind. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja. Aber du fragst, ob da bei mir immer noch Themen sind. Es ist meine Erfahrung mit mir selber, dass diese Themen nicht verschwinden. Ja. Man wird nicht ein anderer Mensch. Man wird nicht richtig. Ja. Und auch der Meister ist nicht richtig. Das ist auch so ein Mythos, den wir haben. So ein Meister, das ist ein richtig guter Mensch. Das ist alles Unsinn. Ja, so ein Meister kann total schwierig und komisch sein. Ja, es gibt Meister, die waren völlig unmöglich. Ja. Das Besondere an dem Meister ist nicht, dass er so toll ist und so richtig und so menschlich toll, ja, sondern dass er eine Hingabe an sich hat und eine Offenheit für, ich nenne es jetzt mal Gott oder wie auch immer du es halt nennen willst, ja, für diese Energie, die durch ihn durchfließt. Und das kann durch einen coolen Typen durchfließen, aber auch durch einen Idioten kann es durchfließen, ja. Und was man in der Nähe eines Meisters lernt, ist diese Hingabe, diese Offenheit, ja. Und damit verändert sich das eigene Leben. Aber das heißt nicht, dass man selber jetzt irgendwie weniger Themen hat. Ich will es mal so versuchen auszudrücken. Ich sagte ja vorhin, wir sind nicht dieser Körper. Ja? Wir sind diese Seele, das, worüber wir normalerweise überhaupt nichts wissen. Und wir leben in diesem Körper und das ist unser Werkzeug. Und dieser Körper, der hat Themen. Und zwar jede Menge. Und die gehen auch nicht weg. Ja? Ich bin immer noch genauso hirnverbrannt wie am Anfang. Kann ich ehrlich sagen. Aber was passiert ist, dass in dem Maße, wie man ein Gefühl dafür bekommt, wer man eigentlich wirklich ist, in dem Maße werden diese Dinge unwichtiger. Ja, es ist ja nicht schlimm, dass man als Mensch irgendwie seltsame Eigenarten hat, aber wenn man versucht, als Mensch über die Runden zu kommen, wenn das ganz wichtig ist, dass ich als Mensch erfolgreich bin, ja, um das mal sozusagen so nebulös, dann sind all diese Sachen wichtig, dass ich die in den Griff kriege. Aber wenn ich merke, ich habe damit eigentlich nichts zu tun, ich bin in Wirklichkeit was ganz anderes. Ja, und das ist jetzt keine intellektuelle Übung, sondern wenn man das wirklich beginnt, ganz allmählich zu erleben, dann werden diese Eigenarten, die man mit sich rumträgt, die zu diesem Körper gehören, zu dieser Psyche, dann werden die einfach immer irrelevanter. Ja. Und damit verlieren sie ihre Schärfe. Ja. Ich merke zum Beispiel jetzt immer noch auch im Alltag, dass so bestimmte Neigungen und Tendenzen, die ich habe, die sind immer noch da. Aber sie beeinflussen mich nicht mehr so stark. Ich habe nicht mehr, wie soll ich sagen? Wenn ich mein Glücklichsein, wenn ich das, was ich wirklich brauche als Wesen, bekomme, und zwar da, wo es wirklich herkommt, aus meinem Inneren, von der Seele sozusagen, dann ist das, ob ich jetzt im Leben richtig bin oder verkehrt, nicht mehr so wesentlich und ich kann einfach entspannen und alles ist easy. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, was ich gerade gesagt habe. Ja. Aber wenn, es ist zum Beispiel so, man denkt ja immer, so ein Meister ist ganz toll und problemfrei oder ein spiritueller Mensch ist easy. Mit so einem Menschen eine Beziehung zu haben zum Beispiel, ist nicht notwendigerweise einfach. Es ist nicht so, dass diese Menschen einfache Menschen sind. Das ist eine Vorstellung, die viele Leute haben, aber das stimmt meiner Erfahrung nach überhaupt nicht.
Du sagtest in eines deiner Videos, dass du früher das Glück in Beziehungen gesucht hast.
Oh ja.
Und das ist jetzt nicht mehr so, oder?
Das ist zum Glück nicht mehr so. Ja. Also das war ein langer Weg. Da kommen auch noch ein paar Videos zu dem Thema. Das ist wirklich ein dankbares Thema. Ich sehe das so, wir sind wirklich hier, also das, was uns antreibt auf diesem spirituellen Weg Richtung, zurück Richtung Gott, ist unser Wunsch, glücklich zu sein. Das hat jedes Kind, das ist das, was uns Menschen ausmacht. Und wir haben natürlich überhaupt gar keine Ahnung, wo wir das finden. Und naja, man sucht's. Ich glaube, die meisten Leute suchen es in erster Linie in Beziehungen. Ich glaube, das geht vielen Leuten so. Deswegen wird Beziehung in unserer modernen Gesellschaft auch so unglaublich glorifiziert. Ja. Und heute, wenn ich jetzt zurückblicke auf mein Leben, kann ich sehen, je mehr ich glaube, ich fände Glück in Beziehung, desto schwieriger und unmöglicher wird die Beziehung. Weil ich da was suche, was dort nicht ist. Und wenn ich etwas suche, wo es nicht ist, dann muss es fehlschlagen. Und dann denke ich, ja, das liegt an der Beziehung, das liegt an der Frau. Wieder die falsche, ja. Aber wenn man dann irgendwann mal beginnt rauszukriegen, wo mein Glück wirklich herkommt, wenn man beginnt langsam aus sich selbst heraus glücklich zu werden, dann hat man eine Beziehung nicht mehr, weil man da Glück sucht. Eigentlich weiß man gar nicht mehr, warum man eine Beziehung hat. Sie ist einfach schön und man genießt sie und sie ist auch nützlich, nicht nur praktisch und auch menschlich. Es ist einfach, ich bin einfach gern in der Beziehung, ja. Aber dieses unglaubliche Gewicht, dort was rausholen zu wollen, das ist nicht mehr da. Und dann wird Beziehung eigentlich erst möglich. Ja. Die meisten Menschen sagen, ich liebe dich. Ja. Aber was sie wirklich sagen ist, ich brauche dich. Ja. Als Jugendlicher sagt man zu einem Mädchen, hey, ich will was von dir. Ja, wenn man so sagt, du, ich will mit dir anwandeln. Und das ist die Wahrheit. Normale Menschen wollen was vom anderen, wenn sie in eine Beziehung eingehen. Die wollen was, was dort nicht ist. Ja? Und dann 2 Jahre später macht man dem anderen Vorwürfe, dass man das dort nicht gefunden hat. Ja? Aber da war es halt nie. Ja. Ich habe die Frage vergessen, sorry.
Ich glaube, das war vollständig beantwortet. Okay. Aber das heißt, du lebst jetzt wahrscheinlich auch in der Beziehung mit einer spirituellen Frau und da gibt es kein Ziehen und Zerren mehr. Und es ist angenehmer. Und die daran anschließende Frage ist, würdest du sagen, dass das trotzdem wichtig ist, das nochmal heilsam zu erleben? Gerade wenn man so ein Beziehungsthema hat im Leben.
Also, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen spirituell, ich rede nicht gern spirituell daher, aber ich glaube, wenn es für einen heilsam ist, dann wird man es in der Tat so erleben, wie du gerade sagst. Ja, aber ich glaube, nicht jeder braucht es. Für mich ist es schön zu erleben, wie Beziehungen, wie dieses alltägliche Miteinander so natürlich und so leicht funktioniert, wenn man wirklich nichts mehr voneinander will. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Liebende normalerweise tun. Ja, die wollen was voneinander und die finden das toll. Ja, und genau das ist das Problem. Es ist wirklich schön für mich, das zu erleben. Ob es heilsam ist, kann ich nicht wirklich beurteilen. Das weiß ich nicht. Was für mich heilsam ist, ist, dass meine Partnerin Kinder hat und die zu erleben, wie die miteinander umgehen, also wie diese Frau, meine Partnerin, mit ihren Kindern umgeht, auch in diesem Loslassen, in diesem ja, wie soll ich sagen, den anderen wirklich so zu akzeptieren, wie er ist, dieses Kind mit seinem Willen und mit seiner Unmöglichkeit, ja, und mit seiner, können ja nerven und schwierig sein. Und dieser Respekt und diese ganz natürliche, aber so seltene Hingabe ans Muttersein und an die Kinder, das zu erleben, das heilt viel in mir, weil ich das als Kind nicht erlebt habe. Ja. Da war klar, wo es lang geht und was die Kinder zu tun haben und was nicht. Und das ist das nochmal, das zu erleben, heilt etwas in mir, was ich als Kind nicht erlebt habe. Das ist schön. Aber ob das für die Beziehung direkt gilt, weiß ich nicht. Ich glaube, bei mir in meinem Fall nicht.
Ich habe noch eine letzte Frage erstmal. Du sprichst auch oft von Jesus, über Jesus. Bist du damit groß geworden? Also
danke für die Frage. Ich bin überhaupt nicht mit Jesus groß geworden. Ja, in dem Elternhaus. Ich weiß auch, also ich sag gleich mal dazu, was, wo ich glaube, dass es herkommt, aber ich bin atheistisch aufgewachsen. Ja, es gab in meiner Familie kein Glaube. Gott spielte überhaupt keine Rolle. Ja, ich war evangelisch getauft. Ich wurde konfirmiert, als ich 14 war, aber nur, weil es dazugehört. Ja, das war das erste und das letzte Mal, dass ich in der Kirche war damals. Und ich hatte damit überhaupt nichts zu tun. Aber interessanterweise, obwohl Glaube, Religion, all das überhaupt keine Rolle spielte, bei uns zu Hause wurde nie gebetet, all das war völlig abwesend. Wenn ich Momente hatte, wo ich richtig Angst hatte, wo ich richtig wirklich nicht mehr wusste, wie es weitergeht, da habe ich gebetet als Jugendlicher. Ich weiß nicht wieso. Irgendwo waren Same in mir, von dem ich nichts wusste. Ja. Aber ich habe mich nie dafür interessiert, ich habe das nie irgendwie gelebt. Und auch als ich zu Soham kam, hielt ich mich für einen vollkommen unspirituellen Menschen. Ja. Und ich habe schon immer wieder gemerkt, dass irgendwas an diesem Jesus, an seiner Energie mich fasziniert oder ich dem nahe bin, aber ich konnte mir das nie so recht erklären. Aber als der Swamiji jetzt in mein Leben kam vor 6 Jahren, dieser indische Guru, da habe ich ja die Samapan-Meditation gelernt. Und die habe ich dann ein paar Jahre gemacht und dann war es, als würde ich plötzlich beginnen, Jesus zu verstehen, was der eigentlich gemeint hat. Es war, ich weiß gar nicht, das ging so ganz von selbst. Ich habe immer mehr begonnen, über Sachen zu sprechen, die der Jesus gesagt hat und wie der die eigentlich gemeint hat. Und ich habe selber gestaunt, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Und jetzt, erst in letzter Zeit, ist mir das so ein bisschen klar geworden. Die Samapan-Meditation ist ja die Hingabe-Meditation. Samapan bedeutet Hingabe. Das ist die Meditation, bei der wir Hingabe üben und die uns Hingabe beibringt. Das ist genau das, was Jesus gelehrt hat. Jesus hat eine einzige Botschaft gehabt, ja, Thy will be done. Hingabe. Er hat uns Hingabe gelehrt, und zwar ganz praktisch. Wenn er es schwer hatte, in der Nacht vor der Kreuzigung oder am Kreuz, wenn er es schwer hatte, hat er sich hingegeben. Und dadurch wurden all die Wunder möglich, von denen wir gehört haben und die wir uns nicht erklären können. Und die Samapan-Meditation, die bringt einem diese Hingabe bei. Und die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass ich allmählich, eigentlich ohne es zu merken, Hingabe lerne. Und jetzt verstehe ich den Jesus und seine Botschaft durch und durch. Und ich rede die ganze Zeit über den Jesus in meinen Videos. Und ich muss immer wieder dazu sagen, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wieso, weil ich kein Jesus-Fanatiker bin. Ich bin eigentlich auch völlig unreligiös. Ich weiß auch nicht, warum ich das verstehe. Aber es ist, als würde es plötzlich für mich total offensichtlich sein. Und ich glaube, das kommt aus in dieser Meditation. Ich glaube, das kommt daher irgendwie. Irgendwie ist es für mich fast so, als sei das, was Swamiji sagt, genau das Gleiche wie das, was Jesus uns damals mit ganz anderen Worten beigebracht hat.
Ich habe noch mal eine Frage zur Schrägheit, also über die du gesprochen hast, von den einzelnen Leuten, die jeder mehr oder weniger hat, und dass das bleibt. Ich meine, für mich persönlich ist zum Beispiel die Schrägheit, also die Eigenheiten, die man so hat, die man so selber mitkriegt, ist nicht das Problem oder was, aber der Leidensdruck, der vielleicht dadurch entsteht. Also das Unschweine, Unschöne, das ist doch das, was man, wenn man ja gerne glücklich sein will, gerne nicht mehr hätte. Kannst du
das
so sagen?
Das ist nicht mehr da. Das verschwindet, man beginnt sich selbst zu akzeptieren. Am Anfang denkt man ja, so wie ich bin, das ist unmöglich. Und man versucht sich zu ändern. Und daher kommt der Leidensdruck, weil das nämlich nicht geht. Und das ist das, was der Soham mir beigebracht hat. Ja, das ist das, was er mir von Anfang an vorgelebt hat. Sich selbst zu akzeptieren. In dem einen Video sagte ich, was Soham mir beibrachte, ganz am Anfang, der sagte zu mir, wenn du bereit bist, verkehrt zu sein, er sagte es damals in Wirklichkeit so, wenn du bereit bist, ein Arsch zu sein, also verkehrt in den Augen anderer, dann bist du frei. Und ich hatte immer versucht, richtig zu sein. Ja, immer. Ich sagte ja auch, ich habe mein Glück in Beziehungen gesucht und ich wollte richtig sein. Ich war es natürlich nicht. Und er hat mir das beigebracht, mich so zu akzeptieren, wie ich bin, so unmöglich, wie ich mich halt fand. Und damit ging dieser Druck, von dem du sprichst, allmählich weg. Und der ist heute weg. Wenn mich heute jemand nicht mag, dann tut's mir leid. Ich find's vielleicht auch schade, aber ich denke nicht über mich nach. Das ist mit den Jahrzehnten komplett verschwunden.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wo ich jetzt eigentlich auch dran dachte, zum Beispiel mir äußert sich das in Träumen. Ich habe also ganz manchmal so schreckliche Träume und die sind so unfein. Und da ist man jetzt manchmal schon so, wenn es in so einem Traum anfängt, dass ich aufwache, dass ich sage, nee, nicht schon wieder. Also irgendwie, und sowas hätte ich gerne weg. Also, aber da weiß ich, also das scheint ja doch dann Sachen, alte Sachen zu sein, die arbeiten, also was man so normal Traumata nennt, oder?
Ich weiß nicht, wie man es nennt, aber wenn ich sowas bei mir habe, dann die Art und Weise, wie ich damit umgehe, ist, dass ich es annehme. Ja, dass ich mich so, wie ich mich da erlebe, annehme. Nehme an, es ist ein Traum, wo man einfach nur die totale Panik kriegt. Dann nehme ich mich in dieser Panik an. Oder mit dieser Angst. Ja, ich war immer ein Junge, der viel Angst hatte. Und mich damit anzunehmen. Ja. Das weghaben wollen hat bei mir nie funktioniert. Das war das große Geschenk von Soham, dass er mir ermöglicht hat, das zu lernen, dass eben das, was wir für gewöhnlich weghaben wollen, eben nicht weghaben zu wollen. Ja. Ich glaube auch, dass es die Basis von Traumata ist, da du das Wort gerade angesprochen hast. Empfindungen, Erfahrungen, die wir nicht haben wollen, wo wir sagen, nein, das nicht. Und dann verfestigen die sich. Ja. Aber auch wenn es gegen unsere Instinkte geht, wenn man dazu Ja sagt, dann werden ganz andere Sachen möglich. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung.
Diese Annahme, passiert die dann im Traum oder ist sie dann da, wenn du dich an so einen Traum erinnerst oder wenn du die Gefühle, die klingen, bei mir klingen die dann auch noch nach, wenn ich aufwache, sind die Gefühle nicht weg.
Ja, also für mich sind Träume wie so ein Spiegel dessen, was ich eigentlich bin, ja. Da tauchen die Dinge auf, die immer da sind, aber von denen ich vielleicht normalerweise nicht so unglaublich viel wissen möchte. Und ich glaube, es geht vielleicht auch gar nicht so sehr um das konkrete Bild, was man im Traum hat. Wenn man diese grundsätzliche Haltung sich selbst gegenüber praktiziert, sich selbst anzunehmen, egal was man von sich selbst hält, ja. Und auch die Gefühle, all diese Gefühle, die wir nicht haben wollen, wenn man auch im Alltag, weißt du, du hast einen Moment, dir fällt was runter und du wirst furchtbar wütend auf dich selber. Dieses Gefühl anzunehmen, dich anzunehmen mit deiner Schusseligkeit, dieses dich annehmen in all diesen Facetten, auf all diesen verschiedenen Ebenen. Wenn man das praktiziert, dann sickert das auch in die Träume. Also indirekt sozusagen. Weil ich denke, der Traum spiegelt mehr oder weniger meine grundsätzliche Haltung wieder, die ich den Dingen gegenüber habe. Das ist meine Erfahrung. Ich habe mich nie wirklich um... Ich hatte zum Beispiel als Kind immer einen Albtraum, der jede Nacht kam. Ein ganz schlimmer Albtraum. Immer der gleiche. Ich weiß ihn heute noch. Ganz genau. Und der ist erst weggegangen, als ich mit so einem Hingabe gelernt habe. Ich habe einfach mich angenommen. Immer mehr. Immer mehr. Schritt für Schritt. Und dann ganz allmählich ging dieser Albtraum weg. Ja. Und ich hatte als Kind auch meine Traumata. Ja. Und es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich versucht habe, die ernst zu nehmen und daran zu arbeiten sozusagen. Aber wirklich geheilt wurde ich durchs Annehmen. Und das ist ein ganz allmählicher Prozess, der mit dem Trauma an sich gar nicht so direkt was zu tun hat. Das ist was Grundsätzliches. Ja. So ist es für mich.
Okay, und dann habe ich noch eine Frage zur Resonanz. Also du hast ja zwar mit dir jetzt öfters erwähnt, also oder auch für dich damals mit Samapan Soham. Wie ist das, dass man mit einem Meister sein kann oder überhaupt jemanden als Meister sehen kann? Da gehört doch eine gewisse Resonanz dazu, die entweder da ist oder nicht da ist. Wie erlebst du das?
Die ist entweder da oder die ist nicht da. Das ist wie, wenn du dich in eine Frau verliebst, ja. Du kannst nicht sagen, ich will mich jetzt in die Frau verlieben. Das geht nicht. Das ist eine Erfahrung, die du hast oder die du nicht hast. Und wenn du sie hast, dann kannst du nichts dagegen tun, auch wenn du denkst, das ist total bescheuert, das ist die falsche Frau. Und wenn du sie nicht hast, dann kannst du sie nicht machen. Und so ist es mit allem im Leben und natürlich auch mit einem Meister oder mit einem Guru. Ich bin zu Soham gekommen und ich weiß gar nicht warum. Ich war zufällig in der Stadt, in der er war. Und ich hatte seinen Namen mal irgendwo gelesen. Der Name war mir vertraut. Und ich sah, der ist da und da dachte ich, ach, da gehe ich mal hin. Ja. Und meine einzige spirituelle Vorbildung waren ein paar Bücher von Osho, die ich damals gelesen hatte. Mehr wusste ich nicht. Und ich saß in seinem Satsang. Ich wusste nicht, was Satsang ist. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Ich bin da einfach hin, ich war neugierig. Nicht, weil ich was suchte. Und dann saß ich in diesem Satsang und Soham, der damals Samapan hieß, kam rein, setzte sich auf seinen Stuhl. Dieser total legere, völlig unspirituelle Typ. Ja. Und ich hatte plötzlich dieses Gefühl in mir drin. Oh, hier bin ich richtig. Hier bleibe ich. Einfach so, aus dem Nichts. Ja. Ich habe nichts gesucht. Ich war da nicht, um was zu finden oder um erleuchtet zu werden. Oder nee, ich saß da einfach da, zufällig sozusagen. Und ich dachte, hier bleibe ich. Ich wusste auch nicht, was dieses Gefühl bedeutet. Ich hatte keine Ahnung, was das soll. Da war einfach diese Offenheit. Die war einfach da, von jetzt auf gleich. Einfach so. Und dann bin ich da geblieben. Einfach weil es Freude gemacht hat. Es fühlte sich einfach als das Einfachste und das Allernatürlichste der Welt an, dass ich jetzt dort bleibe. Da war kein spirituelles Ziel, da waren keine spirituellen Ambitionen. Einfach diese Offenheit, wie du sagst, die geschieht einem oder sie geschieht einem nicht. Ja. Und mit Swamiji war es genauso. Genau das Gleiche. Ja, ich hätte mir, wenn du mir einen Tag vorher gesagt hättest, dass ich mal einen Guru haben werde, dann hätte ich dir gesagt, also, Devasetu, du kennst mich, ja. Ich interessiere mich nicht für sowas, ja. Bleib mir weg damit. Und dann war dieser eine Tag vor 6,5 Jahren, glaube ich, wir hatten eine Satsangpause, 1,5 Wochen oder so, und dann kam der Soham nach Bad Zwesten zum Retreat und wir trafen uns am Vorabend des Aufbaus und saßen zusammen, haben was gegessen und er sagte, Michael, ich muss dir was erzählen. Und dann erzählte er mir von seinem ersten Kontakt mit Swamiji. Ja, da kam die Benita, Swamijis Repräsentantin hier in Deutschland zu ihm und hat ihm ein Buch von Swamiji gegeben und seine Grüße übermittelt und eine Einladung nach Indien. Und wie der Soham mir von diesem Menschen erzählte, ich glaube, sowas nennt man wahrscheinlich spirituelle Erfahrung, aber ich bin mit solchen Worten immer vorsichtig, weil die Leute sich dann immer gleich alles Mögliche vorstellen. Weißt du, ich saß da und wie gesagt, einen Moment vorher hätte ich Stein und Bein geschworen, dass ich mich für sowas nicht interessiere. Und er spricht über diesen Guru. Ich meine, weißt du, so ein indischer Guru. Wirklich strange. Er spricht über den und ich saß da und meine Augen schlossen sich und ich dachte, das war ein Gefühl, weißt du, das mich vollkommen eingenommen hat. Darauf habe ich all diese Leben gewartet, auf diesen Moment, wo dieser Guru zu mir kommt. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ja, weder habe ich jemals über irgendwelche anderen Leben nachgedacht, ja. Habe ich nie gemacht. Noch habe ich jemals an sowas gedacht. Ich habe auch nichts gesucht. Ich war da nicht so in Warteposition, habe was gesucht und jetzt kommt es endlich. Es kam einfach aus dem Nichts. Diese Offenheit war einfach da. Und deswegen bin ich hier. Und wenn die einem nicht geschieht, dann geht es natürlich nicht. Und ich denke, so lebt man sein Leben. Man geht dahin, wo diese ganz normale, natürliche Offenheit von selber geschieht. Da geht dann man hin. So geschehen Arbeitsplätze, so geschehen Beziehungen. So geschieht alles im Leben und so geschieht natürlich auch der Meister oder der Guru.
Du hast eben gesagt, dass man durch die Samapan-Meditation Hingabe lernt. Also ich habe die auch da lange Zeit gemacht, jetzt auch nicht mehr ganz regelmäßig. Man konzentriert sich aufs Kronenchakra. Was ist jetzt die Hingabe, dass man das macht oder dass man überhaupt die Meditation macht? Oder wie lernt man dadurch Hingabe?
Du sagtest gerade, was ist daran die Hingabe? Es ist nicht so, dass du die Samapan-Meditation mit einer bestimmten Art von Hingabe machst. Lustigerweise habe ich gerade heute Morgen genau darüber ein Video gemacht, weil mir das eigentlich auch erst jetzt langsam klar wird. Wir wissen nicht, was Hingabe ist. Ja. Wir wissen auch gar nicht, wie es geht. Aber durch die Meditation lernen wir sie. Wir lernen sie und wir wissen gar nicht, wie wir sie lernen. Das ist so eine subtile Übertragung, die ganz allmählich geschieht. Deswegen heißt sie die Samapan-Meditation, die lehrt uns Hingabe. Und deswegen löst die Meditation sämtliche Probleme im Leben. Ja? Wenn wir wissen, wie man sich hingibt, so wie Jesus uns das nahegelegt hat, immer wieder, dann wird alles leicht. Ja, dann, und zwar mystisch, magisch, man weiß gar nicht, wie es überhaupt möglich ist. Ja. Aber wir wissen nicht, wie es geht. Ich habe dieses Video heute Morgen gemacht, weil es jemanden gibt, der Mensch sagte mir, ich kann die Meditation machen, nicht machen, ich kann das alles nicht, ich kann keine Hingabe, ja. Aber darum geht's nicht. Wenn du diese Meditation machst, so wie du bist, so unfähig, wie wir halt nun mal sind, dann geschieht, das ist ja das Besondere daran, dann geschieht es ganz allmählich, dass wir mehr Hingabe bekommen und dass wir in dem Maße, wie wir mehr Hingabe geschenkt bekommen, muss man es eigentlich sagen, je mehr das geschieht, desto mehr erkennen wir, wer wir eigentlich sind, ja. Und diese Identifikation, von der wir anfangs sprachen, mit dem Körper und mit den Gedanken, wird weniger und dann lösen sich die ganzen Probleme alle auf. Also für mich ist es so rum, ja, dass diese Hingabe ganz allmählich zu mir kommt. Die ist nicht etwas, was ich, also ich muss hier mal bloß abstellen. Es ist nicht etwas, was ich einbringen muss, damit es funktioniert. Im Gegenteil. Der Swamiji sagt, du brauchst dich nicht verbessern, du brauchst nichts können, meditiere einfach. Ja, der Rest passiert von selber. Ist das etwa so das, was du gefragt hast?
Ja, also sich keine Gedanken darüber machen, wie das passiert, sondern einfach nur es geschehen lassen.
Ja, wir können es auch nicht, wir können nicht verstehen, wie es passiert. Das geht nicht. Ich habe mal das Bild benutzt. Weißt du, wenn ein Lehrling zum Handwerksmeister geht, der lernt natürlich mit Werkzeugen umzugehen und wie man das Holz bearbeitet, aber das, was er eigentlich lernt, diese Liebe zum Holz, ja, das Gefühl fürs Holz, das Auge dafür, was nötig oder möglich ist, ja. Ja, oder stell dir vor, jemand kommt zu einem, der Skulpturen macht, ja. Ja, du kannst nicht erklären, wie man das macht, aber wenn du mit jemandem zusammen bist, der das macht, wenn du lange genug da bist, dann bekommst du das Auge von dem, der das da macht. Und nach ein paar Jahren erkennst dann auch du, wie man aus diesem Felsen oder aus diesem Stück Lehm eine Skulptur macht, die wirklich wunderbar ist. Und das ist nichts, was man erklären kann. Das überträgt sich von Mensch zu Mensch. Und so stelle ich mir das eben auch mit diesen menschlichen Qualitäten vor, ja, mit dieser grundlegenden Qualität der Hingabefähigkeit. Wenn du und so funktioniert übrigens auch Satsang. Ja, der Soham redet die ganze Zeit im Satsang alles Mögliche, aber das ist alles unwichtig. Die könnten auch Marmeladerezepte besprechen. Aber indem man in der Nähe von so einem Menschen ist, überträgt sich das allmählich. Und das ist mir geschehen. Ich habe ja die Technik gemacht in jedem Satsang. Ich habe nie zugehört. Ich hatte gar keine Zeit zum Zuhören. Aber darum geht's nicht. Einfach sich dem auszusetzen, dann tropft es so langsam in einen rein. Und das passiert in dieser Meditation. Und deswegen raten die auch, dass man diese Einführung macht, bevor man mit der Meditation anfängt, weil da irgendeine subtile Verbindung hergestellt wird. Verstehen tue ich das alles nicht. Ja. Aber den Effekt, den kann ich bezeugen. Dann breitet sich das ganz allmählich mit den Jahren allmählich aus im eigenen Leben und verändert einen.
Da habe ich jetzt noch eine persönliche Frage zu. Also mich hat Swamiji so als Mensch irgendwie nie so angesprochen, aber wie er sagt, Himalayan, also die Energie der Meister, die im Himalaya gelebt haben, die spricht mich sehr an irgendwie. Und ja, da ist mehr ein Bewusstsein darüber da, als über Swamiji in der Person oder so, wie soll ich es ausdrücken. Ja, was kannst du dazu sagen?
Oh, das ist, danke für die Frage, die ist echt gut. Ich sprach ja vorhin über dieses Missverständnis, dass wir glauben, dass ein spiritueller Mensch irgendwie besser sei als andere Menschen oder dass ein Meister besser sei, ja, oder einfacher. Und der Swamiji, der erklärt gerade diesen Punkt, den du angesprochen hast, immer wieder. Er sagt, der Körper des Gurus ist das größte Hindernis für den Schüler. Wir sehen diesen Typen, ja, klein, dick, wie er spricht, wie er geht. Und wir sehen den Körper. Und wir finden ihn irgendwie. Und wir schauen auf den Körper, aber das, worum es eigentlich geht, das, was durch diesen Körper durchfließt, übersehen wir dabei, weil das ist subtil. Ja. Und er hat uns erklärt, dass wenn der Guru seinen Körper verlassen hat, wenn er gestorben ist, dann kommen die Schüler. Dann ist der Körper weg. Dann können sie plötzlich die Energie spüren. Deswegen fühlst du dich zu diesen Gurus im Himalaya viel stärker hingezogen. Da ist kein Körper. Dieser Körper ist wie so ein Filter. Ja, wie so eine Maya. Und die zieht unsere Aufmerksamkeit an. Dann schauen wir auf den Körper und wir sehen die Gewöhnlichkeit des Körpers. Und die lenkt uns ab von dem Ungewöhnlichen. Wenn der Jesus heute hier wäre, da wäre keiner bei ihm. Wäre genau wie bei Swamiji. Ja. Dann würden wir seinen Mundgeruch riechen oder seine Käsefüße oder seine ungewaschenen Haare. Aber da er nicht körperlich bei uns ist, das Einzige, was wir von Jesus spüren, ist diese entfernte Energie, die so stark ist. Und da denkt man, wow. Oder die Gurus im Himalaya, denen du nie begegnet bist, du hast nie ein Bild von denen gesehen, die gibt's für dich nicht als Körper. Da spürst du sofort diese Verbindung. Ja. Und es liegt daran, dass der Swamiji jetzt immer noch in seinem Körper ist. Und er sagt, die allermeisten Menschen können deswegen nicht zum Guru kommen, während er lebt. Es gibt nur ganz, ganz wenige, die in der Lage sind, durch die Gewöhnlichkeit, die fast abstoßende Gewöhnlichkeit des Körpers, darüber hinwegzusehen. Ja, es ist genau so, wie du sagst.
Ja, das kommt bei mir an, schön. Wobei in Indien ja zu Swamiji, also vor 2020 sind ja zigtausende gekommen, ne? Ich weiß nicht, 76.000 oder wie viel, ich weiß nicht.
Also ja, in Indien ist das anders als hier, aber man darf sich davon auch nicht täuschen lassen, ja. Die indische Kultur ist eine sehr religiöse Kultur. Und wenn da jemand auftaucht wie Swamiji, dann gehört es dazu, dass man da halt hingeht. Ja? Aber wie viele von diesen Menschen wirklich den Guru erkennen, wie viele davon wirklich mit ihm sind, das kannst du nicht beurteilen. Ich würde mich da von den Zahlen überhaupt nicht blenden lassen.
Okay, danke.
Ja, gerne.
Ich hätte noch eine ganz kurze Frage. Mir ist heute Morgen öfters der Satz gekommen, binde deinen Kamel an. Und da wollte ich mal fragen, was der bedeuten kann.
Naja, es gibt ja diesen Ich hab den gesamten Spruch jetzt vergessen, aber sinngemäß geht so, ja, ist gut, schön, auf der einen Seite kümmere dich ums Spirituelle, aber denk auch ans Praktische. Ja, es gibt ja diese Leute, die die sich entschließen, jetzt spirituell zu sein, und dann sind sie einfach das, was sie sich unter spirituell vorstellen. Sie entsagen der Welt, sie leben dann nur noch im Kopf. Ja. Setzen sich vielleicht in irgendeine Ecke und kümmern sich um nichts mehr. Vielleicht, weil sie das von irgendeinem Heiligen mal gehört haben. Ich habe da ein interessantes Erlebnis mit dem Swamiji gehabt. Der war einmal in Deutschland und da war ich mit ihm in einem Retreat. Und dann haben wir alle zusammen meditiert. Also er hat erst einen Diskurs gegeben, 1,5 Stunden lang. Anschließend haben wir eine halbe Stunde meditiert. Und dann war die Meditation vorbei. Und die Energie im ganzen Raum, da waren sehr viele Leute da, war so, dass eigentlich am liebsten alle jetzt einfach noch da sitzen bleiben wollten und in dieser Energie baden. Und was macht Swamiji? Der war mit dem Meditieren fertig und sagt, los, jetzt aufstehen, macht weiter. Ja? Die Schüler, die wollten da einfach noch, ja, wie schön und so. Der Swamiji, okay, wir haben jetzt eine halbe Stunde meditiert und jetzt macht mit eurem Leben weiter. Ja? Ab ins praktische Leben. Ja? Und das ist es, ja, dieses, wir haben die Neigung, erst unser praktisches Leben zu leben und das, worum es wirklich geht, das Spirituelle völlig zu ignorieren. Und wenn wir dann den ersten Vorgeschmack davon bekommen haben, dass es da auch noch was anderes gibt, dann schütten wir das Kind mit dem Bade aus und ignorieren das praktische Leben. Ja, aber das gehört halt zusammen. Ja.
Also kann man das im Alltag genauso leben, also angebunden an die Essenz?
Ja, natürlich. Also der Swamiji sagt das deswegen auch ausdrücklich so. Du meditierst morgens eine halbe Stunde und dann lebst du dein Leben. Und diese halbe Stunde Meditation, die wird die restlichen 23,5 Stunden immer mehr beeinflussen. Aber nicht, indem du den ganzen Tag da sitzt und nur noch umsingst, sondern von allein, das merkst du gar nicht. Ja. Und ich hatte mal eine Zeit vor ein paar Jahren, da hatte ich mir angewöhnt, sehr lange zu meditieren, weil es einfach so schön war. Ja. Aber irgendwann, ohne dass mir dazu jemand was gesagt hätte, habe ich das Gefühl bekommen, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja. Ich habe dann teilweise eine Stunde meditiert, manchmal sogar eine Viertelstunden oder so. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist nicht die richtige Richtung. Und dann habe ich mich an Swamiji erinnert, der sagt, halbe Stunde, das reicht. Und seitdem meditiere ich eine halbe Stunde. Nur nach Gefühl, ich habe da keinen Wecker, aber ich schlage dann meistens nach 32, 33 Minuten von selber meine Augen auf. Und dann, ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, dann wirklich aufzuhören. Und das bewirkt für mich zweierlei Dinge. Das eine ist, dass ich besser meditiere. Wenn ich nämlich so lange meditiere, wie ich möchte, dann bin ich in der Meditation faul. Ja, dann gleite ich in die Gedanken ab und dann komme ich wieder zurück und dann mache ich das halt ewig lang. Mhm. Aber wenn ich weiß, ich habe diese halbe Stunde, diese wertvolle Zeit, diese halbe Stunde am Tag, wo ich mir gestatte, nur das zu tun, dann habe ich einen ganz anderen Fokus. Und dann ist aber Schluss damit und dann geht das Leben los. Und dann bekomme ich mehr Fokus, mehr Energie, mehr Klarheit in dem Bereich. Nach ein paar Jahren merkt man, dass es da keinen Unterschied gibt. Ja. Aber für mich ist das wirklich eine ganz praktische Sache. Wenn ich Leute sehe, die nur so spirituell sind, da kriege ich ein komisches Gefühl. Swamiji ist nicht so, so haben auch nicht.
Okay, verstehe, ja, danke.
Also bind dein Kamel an.
Bind er, ja.
Michael, ich habe manchmal das Gefühl, was verpasst zu haben. Zum Beispiel der Papaji, der war ja auch zu meinen Lebzeiten noch da, war überhaupt nicht in der Möglichkeit, dass ich den treffe. Und denkst du, dass man trotzdem genau die gleiche Verbindung zu so einem Lehrer aufnehmen kann, wie du vielleicht vorhin schon gesagt hast, auch wenn er oder gerade weil er schon gestorben ist? Oder ist das jetzt so wie bei dem mit dem Swamiji, dass du besonders damit verbunden bist, weil du eben ihn auch persönlich treffen konntest? Kannst.
Meine Verbindung zu Swamiji hat nichts damit zu tun, dass ich ihm persönlich begegnet bin. Nichts. Die war vorher da. Die war auch, ich habe ja vorhin von diesem Moment erzählt, wo Soham mir von Swamiji das erste Mal erzählt hat. Ja, von diesem Gefühl, das ich hatte. Ich kann heute sagen, ich war vorher, schon davor war ich auch schon mit Swamiji verbunden. Ich wusste nur nichts davon. Das sind Sachen, von denen wir nichts wissen und über die wir uns auch keine Sorgen machen müssen. Im Gegenteil, der Swamiji sagt oft, dass die körperliche Nähe zum Guru oft ein Problem ist. Wir sprachen ja vor, ihr fragtet ja vorhin mal über die Zeit in der Crew, wie das da so war. Und interessanterweise ist es so, dass die meisten Menschen, die ich in der Crew erlebt habe, dem Meister ferner waren als die Leute, die nur ganz selten mal zum Satsang kamen. Weil diese menschliche Nähe es sehr, sehr schwierig macht. Und dann reagieren die Menschen auf den Menschen, auf den Meister als Mensch. Ja, und dann wird's banal, dann wird's wirklich unmöglich eigentlich. Und was das Verpassen anbelangt, es ist ja, weißt du, es ist ja nicht so, dass du schlau genug sein müsstest, um zu wissen, was in deinem Leben nötig ist. Das kriegst du dann raus und dann gibst du die Mühe, das genau so zu machen und dann klappt alles. Ja, das, so ist es natürlich überhaupt nicht. Das weißt du auch. Ja, ich weiß es, dass du das weißt. Ich meine, wir haben ja von all diesen Sachen keine Ahnung gehabt. Die sind ja in unser Leben gekommen, ohne dass wir einen überhaupt nur einen Schimmer davon wussten. Das ist ja alles von alleine geschehen. Und es passiert auch weiterhin alleine. Aber eine Sache möchte ich noch ansprechen, auf die der Swamiji hinweist. Er sagt, es ist der lebende Guru, der die wirkliche Wirkung in deinem Leben entfaltet. Ja? Suche dir den lebenden Guru, der in dein Leben kommt. Und ich sagte ja vorhin, das ist nicht so einfach. Es ist nicht einfach, einen lebenden Guru zu finden. Der kommt von selber in dein Leben. Ja, plötzlich ist er da, ja, in Frankfurt, ja, 500 Meter von deinem Haus entfernt, ja. Die Kunst besteht darin, ihn zu erkennen. Und ich wurde ja vorhin von gefragt, wie das bei mir mit Jesus war. Ich sagte ja, ich war immer unreligiös, aber seltsamerweise hatte ich einen Wunsch hatte ich als Jugendlicher. Und ich weiß nicht, warum ich diesen Wunsch hatte. Ich kann es mir nicht erklären, wo der herkam. Ich hatte diesen Wunsch, wenn der Jesus wiederkommt, ich bitte darum, dass ich ihn erkenne. Also, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Diese Arten von Gedanken waren mir völlig fremd, aber den hatte ich damals. Als ich bei Soham im Satsang sah, habe ich ihn erkannt. Und als ich Swamiji begegnete in Form von Soham, der mir von ihm erzählte, habe ich ihn erkannt. Irgendwas in mir war offen. Und wenn ich für eines dankbar bin in diesem Leben, ist, dass ich diese unverdiente, das mache ich ja nicht, ja, dass ich diese Offenheit für den Meister, für den Guru habe, der vor mir steht, dass ich den erkennen kann, ja, dass ich den akzeptieren kann, obwohl er aussieht wie ein ganz normaler Mensch, ja. Und Swamiji sagt, der lebendige Meister, obwohl es so schwierig ist, den zu akzeptieren, weil er Mensch ist, ja, der ist es. Das ist die einfachste und schnellste Art auf deinem Weg. Ja. Und deswegen ist es gut, sich dem lebendigen Meister hinzuwenden, der in deinem Leben auftaucht und nicht einem, der nicht mehr da ist. Es ist nicht so, dass du das verpasst hast. Das ist einfach, wenn das der Richtige für dich gewesen wäre, wäre jetzt direkt vor deiner Nase. Ja. Also die Antwort auf die Frage ist, schau lieber auf das, was direkt vor deiner Nase ist. Und nicht auf das, was vor deiner Nase sein könnte, wenn du es richtig gemacht hättest. Ja,
ja, ich wollte gerade sagen, es kann ja vielleicht auch ein gewöhnlicher Mensch sein, also aus der Familie, der gerade der wichtigste Lehrer ist und wo man sich am meisten mitreibt. Es muss ja nicht zwangsläufig immer ein spiritueller Meister sein.
Also, ich bin ja zwei spirituellen Menschen im Leben begegnet, dem Soham und dann später dem Swamiji. Und also was du sagst, stimmt natürlich. Wir haben, also jeder Mensch, den wir nahe in unserem Leben haben, ist ein Lehrer für uns. Und ist, auch wenn wir es manchmal nicht mögen, gerade die Menschen, mit denen wir uns reiben, sind ja die besten Lehrer. Ja. Oft eine schwierige Beziehung kann sehr, sehr, sehr lehrreich sein, ja. Ich will also nicht sagen, dass das, was du sagst, nicht stimmt. Aber die Qualität, die, also das, was ich da erlebt habe und erlebe mit Soham und mit Swamiji, ist einfach nochmal auf einer völlig anderen Ebene. Das lässt sich einfach überhaupt nicht vergleichen. Das ist wirklich was normale Menschen so noch nicht kennengelernt haben und deswegen können die das auch nicht verstehen. Erst wenn es einem dann wirklich selber passiert, dann weiß man, wovon solche Menschen sprechen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine befriedigende Antwort ist, aber
Ja, es ist eine andere Energiequalität, also was Anhebendes, ja.
Ja, was völlig, eine völlig andere und auch eine Energiequalität, die sich um ganz andere Sachen kümmert, als die Menschen, die wir sonst in unserem Alltag haben. Es ist übrigens so, ich möchte mal kurz auf was zurückkommen, was wir eben besprochen hatten. Da fragtest du doch, ob es wichtig sei, dem Guru, dem Meister persönlich zu begegnen. Mir fällt gerade ein, dass der Swamiji sogar sagte, dass es oft besser ist, man ist dem Guru oder dem Meister nicht zu nah. Körperlich, ja. Entfernung ist besser. Weil du dann für das, worum es wirklich geht, für diese Energie, offener sein kannst. Ich war zum Beispiel nie in Indien. Ich habe mich immer wieder selbst gefragt, ob was mit mir nicht stimmt. Ja, weil alle sind nach Indien gegangen. Ja, der Swamiji kam und Soham ist nach Indien gereist. Und ganz viele Leute sind nach Indien über die Jahre und waren da bei diesen Swamiji-Events dabei. Und ich habe jedes Mal habe ich wieder geguckt, habe ich Energie dafür? Möchte ich das? Nee, will ich nicht. Ich spüre so eine Verbindung zu Swamiji, ich kann mir die gar nicht erklären. Und ich wüsste gar nicht, wie das noch intensiver oder näher sein könnte, indem ich da hingehe. Und dann hat er später, der Swamiji, genau das bestätigt. Der hat dann gesagt, es kommt nicht auf die körperliche Nähe an, im Gegenteil, die kann sogar hinderlich sein. Und so geht's mir. Das fiel mir jetzt gerade nur noch im Nachhinein ein. Ich wollte es nicht vergessen.
Also vielleicht können wir noch über deine Angebote sprechen, die du jetzt hast. Also einmal besteht dein Angebot aus den Videos, die bei dir auf der Webseite sind. Ja, und das, glaube ich, das zweite Angebot ist, dass du Fragen beantwortest, ne, die Leute dir schriftlich schicken.
Nun, das gehört eigentlich zusammen. Ja, ich habe zwar einiges, worüber ich sprechen möchte in meinen Videos, aber ich finde es total hilfreich für mich, wenn ich von Menschen höre, was sie gerade beschäftigt. Das inspiriert mich einfach total, um so als Kristallisationspunkt, um dann darüber zu sprechen. Ja, es ist eigentlich das Gleiche. Ich beantworte dann die Fragen in einem Video. Und das ist das, was ich jetzt im Moment am Anfang mache. Wie das weitergeht, weiß ich nicht. Wer weiß, aber so fange ich halt jetzt gerade mal an.
Ja, und geplant ist ja auch ein Live-Chat mit dir, ich glaube, am 8.6.
Ja, sehr gerne. Ja, da freue ich mich schon drauf.
Ja, sind wir auch alle gespannt, wie das dann wird.
Ja, es ist ja für mich ganz neu. Es ist jetzt zum ersten Mal, dass ich das wirklich mache, jetzt seit 10 Tagen oder so. Und ich bin wirklich gespannt, wo das hinläuft. Ja.
Hast du noch ein Thema, über das du gerne sprechen möchtest, ohne oder was wir nicht gefragt haben?
Ich habe noch viele Themen, über die ich sprechen möchte, aber das mache ich dann in meinen Videos, nicht hier im Interview. Ich habe ja bisher viel über so also offensichtlich spirituelle Themen gesprochen, einfach um mal so ein Thema zu setzen. Aber ich muss gerade an die Frage denken von Corinna eben, nee, nicht Corinna, von Yvonne mit dem Kamel. Wir Menschen beschäftigen uns ja hauptsächlich mit den praktischen Dingen des Lebens. Das ist das, was uns wirklich quält. Ja? Und dafür wollen wir antworten. Und auf dem Weg kommen wir dann letztlich dem Spirituellen irgendwann mal nahe. Und da gibt's einige Themen, die mich in meinem Leben echt geplagt haben. Und das ist alles verschwunden. Und darüber werde ich Videos machen. Und das sind für mich alles spirituelle Videos, auch wenn die dann vom Titel her ganz unspirituell klingen, ja. Über Sexualität, über Beziehungen, ja, wie das ist zwischen Mann und Frau oder wie auch immer deine Beziehung aussieht. diese Dinge, wo wir so viele Hoffnungen haben und so viel Qual und so viel Schmerz. Also ich habe einiges an Themen, die auf den ersten Blick gar nicht spirituell erscheinen, aber die Lösung für diese Schwierigkeiten, die jedem Menschen vertraut sind, die habe ich immer wieder im Gleichen gefunden, nämlich in der Hingabe, in der Meditation, ja, im Spirituellen sozusagen. Da kommt also noch, also meine, die Bandbreite dessen, über das ich sprechen möchte, ist recht groß, also größer als das, was jetzt ganz am Anfang so bisher schon sichtbar geworden ist. Gerade Männer zum Beispiel, ja, eines der nächsten Videos, die ich machen möchte, ist, kann man als Mann glücklich werden? Ja, als Frau mag das ja noch gehen. Es kommen auch hauptsächlich nur Frauen zum Satsang, ja, die sind emotionaler, die haben eine Offenheit für Leben. Aber Männer haben so ein paar Eigenarten, die haben es schon ganz schön in sich, ja. Und ich war einer der wenigen Männer im Satsang und ich bin so dankbar, dass ich, obwohl ich Mann bin, dafür offen war, ja. Das ist zum Beispiel ein Thema, das mir sehr, sehr nahe geht. Darüber werde ich einige Videos machen. Über und für Männer und dann natürlich über das Thema Beziehung. Ich sagte ja eingangs, dass ich früher mein Glück in Beziehungen gesucht habe und ich sehe, dass das eigentlich 99% der Menschen tun. Darüber werde ich auch noch einige Videos machen.
Bietest du auch noch praktische, technische Hilfe an, also als Arbeit für dich, also um Geld damit zu verdienen? Oder?
Wie meinst du?
Ja, also arbeitest du quasi auch noch als Techniker für Leute? Bist du da auch offen für Angebote?
Also ich mache Computerarbeit. Im Moment, es ist ja so, ich habe jetzt diese Videos angefangen und ich gleichzeitig, das siehst du auf meiner Website und auch in jedem Video am Schluss, die Bitte, mich finanziell zu unterstützen. Weil ich als ganz normaler Mensch, Stichwort Kamel anbinden, ich muss davon was leben. Ich wie jeder andere Mensch auch. Ich habe zwar nicht hohe Ansprüche, ich brauche nicht viel, aber so ein bisschen was brauche ich, wie jeder. Und das verdiene ich mir mit meiner Computerarbeit. Und die mache ich auch echt gern. Aber das ist im Wesentlichen, was ich da mache, ist, ich baue für Selbstständige oder für kleine Firmen, löse deren Computerprobleme, baue denen anständige Websites. Aber das ist nicht das, wo meine Hauptenergie ist. Ja, also wenn es jemanden gibt, der für sein Business endlich mal eine vernünftige Website haben möchte oder jemanden haben möchte mit Weitblick, der Computerprobleme lösen kann, da bin ich gerne dabei. Aber eigentlich will ich den ganzen Tag Videos machen. Ich kann aber nicht, weil ich mein Kamel anbinden muss, ja, weil ich halt wenigstens ein bisschen Geld verdienen muss. Und deswegen meine Bitte auch an diejenigen, die sich denen danach ist, mich zu unterstützen. Denn je mehr Menschen diese Videoarbeit unterstützen, desto mehr Zeit und Energie kann ich dafür aufwenden. Und ja, wie gesagt, wenn es eines Tages möglich sein sollte für mich, meine ganze Energie und Zeit nur noch darauf zu verwenden, dann wäre ich sehr glücklich.
Und für physische, also für Treffen, wirklich die Menschen zu treffen, dass sie zu dir kommen würden oder irgendwas organisieren würden an einem Platz, wo du hinkommst, auch, wärst du auch für offen?
Also, es ist so. Ich bin offen für alles und ich kann mir nichts vorstellen. Ja. Ich find's sehr unbegreiflich, dass überhaupt das, was jetzt geschieht, überhaupt geschieht. Ja. Ich weiß ja gar nicht, wie mir geschieht. Als ich diese Videoidee hatte vor 2,5 Jahren, dann habe ich angefangen, einige Testvideos zu machen. Und dann habe ich die ganz vorsichtig und verschämt bei so ein paar Leuten gezeigt. Und die Reaktion dieser Menschen hat mich so überrascht. Ja. Weißt du, Devaseto, man kann ja sich selbst nicht einschätzen. Ihr habt mich am Anfang über mich selbst was gefragt. Und ich kann eigentlich nur sagen, ja, ich bin der Letzte, der dazu was sagen kann. Ja, das müssen andere tun. Ich weiß nicht, wer kann das schon über sich sagen, ob das, was man tut, Quatsch ist oder nicht, ja. Und die Reaktion hat mich so überrascht, ja, und ermutigt, ja. Deswegen gibt's auch jetzt diese Videos. Und so ist es auch mit dem, was da vielleicht noch geschehen mag. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das irgendjemand wollen würde. Aber wenn's dann so ist, dass Leute das wollen, wenn sich das entwickelt, ich bin offen für alles. Ja, ich lasse mich wirklich überraschen. Ja. Und ich habe auch ein ganz interessantes Gefühl diese Tage. Ich hatte ja jetzt vor 12 Tagen oder so hatte ich meine Website online gemacht. Und ich hatte das Gefühl, als würde jetzt ein neues Leben losgehen, von dem ich überhaupt nichts weiß. Also als würde sich irgendwas drehen, irgendwas Neues geschehen, dessen Tragweite ich noch gar nicht absehen kann. Ich weiß überhaupt nichts. Das ist so ein ganz subtiles Gefühl. Und deswegen kann ich sagen, ich lasse mich überraschen, was da noch alles geschehen mag. Aber ich bin offen. Ich bin wirklich offen. Ja.
Ja, okay. Wenn jetzt hier bei euch im Team keine anderen Fragen mehr sind, wird es für mich sich rund anfühlen, dass wir langsam zu Ende kommen. Okay, Michael, dann vielen, vielen Dank für das Interview. Hat mich sehr berührt und war schön und hilfreich. Vielen Dank.
Ich danke euch. Ich danke euch. Es hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja.
Okay.